Die Begegnung mit Jesus. Michael hat schon gesagt, wie die Begegnung mit Gott aussehen kann, dass sie große Veränderungen bringen kann. Mario hat darüber gesprochen, wie man Jesus begegnet ist. Ich möchte einen weiteren Abschnitt, wir haben es nicht besprochen, zumindest ich nicht, eine Begegnung mit Jesus oder ich sage mal, wie meine Predigt ich bezeichnet habe, die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus verändert. Nicht, sie kann nicht nur verändern, sie verändern. Wir werden das aus einigen Bibelstellen dann auch sehen. Wisst ihr, wie schnell vergessen wir unseren Feiertag, den wir in 7 Tagen gehabt haben? Ist das wahr, dass wir am letzten Sonntag das Auferstehungsfest gefeiert haben? Das scheint so lange her schon, ja? Und wir sind schon so in der Arbeit, in dem allem Alltäglichen drin, dass wir ja schon wieder weg sind. Wir sind auf dem Weg wieder. Ich möchte heute betrachten, was ist denn passiert nach dieser Auferstehung? Was tat Jesus nach seiner Auferstehung? Wie lange war er noch mit seinen Jüngern auf dieser Erde? Wem ist er begegnet? Worüber hat Jesus geredet in dieser Zeit, wo er noch bis zur Himmelfahrt auf dieser Erde war? Diese 4 Punkte wollen wir uns etwas anschauen. Und ich denke, es ist keine Neugier, dass man sich diese Frage stellt. Das sind lebenswichtige Fragen, die man sich so stellen kann, wenn der Herr Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, wir mit ihm zusammen auferstanden sind, dann sollte es uns doch, glaube ich, wichtig sein, was hat Jesus getan, nachdem er sein Werk vollbracht hat, aber nicht sofort in den Himmel gefahren ist, sondern noch eine Zeit hier war. Wofür war er denn da, diese 40 Tage? Was hat er gemacht? Und diesen Abschnitt, den wollen wir nur klein in Kürze betrachten, denn alles ist es nicht möglich zu erfassen. In 1. Korinther, Kapitel 15, die ersten 8 Verse, da beschreibt der Apostel Paulus den Sinn dieses Evangeliums. 1. Korinther 15, ab Vers 1. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet. Schaut mal, wie viele Sachen hier aufgezählt werden, die alle behauptet werden. Die sagt nicht vielleicht, eventuell. Er sagt, so ist es. Das Evangelium hat einiges bewirkt und für die, die es angenommen haben, ist das etwas. Durch das ihr auch gerettet werdet, Vers 2, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für eure Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am 3. Tag nach den Schriften und dass er den Kephas erschienen ist, danach den 12. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Ich möchte diesen Abschnitt nur lesen, denn da ist so eine klare, feste Information, wie die Menschen das Evangelium gehört haben, welche Stationen es gibt, damit man im Glauben vorankommt. Und überall, wenn Paulus sagt, mein Evangelium, aber nach den Schriften. Alles, was mit Jesus passiert ist, war in den Schriften vorher gesagt und es hat sich alles erfüllt. Und jetzt predigt der Apostel Paulus dieses Evangelium, das rettet, das durchträgt und einiges. Und er sagt hier auch den einen Punkt, den wir wollten betrachten. Wem ist Jesus begegnet? Hier werden alle aufgezählt. Wir können zusammenzählen, obwohl die Zahl 500 ja nicht eine runde Zahl ist, mehr als 500, aber dann werden alle Einzelnen aufgezählt und er steht dann als Letzter in der Aufzählung. Er sagt, ich war nicht rechtzeitig mit Christus. Ich bin wie so eine Spätgeburt. Ich habe ein bisschen verspätet erkannt und erfahren, wer dieser Christus ist. Aber trotzdem war er der große Apostel. Und er hat nicht weniger gedient als andere. Aber er ist bescheiden und erzählt das. In der Apostelgeschichte, gleich am Anfang, haben wir drei Verse. Apostelgeschichte, Kapitel 1, drei Verse. Die sind wieder so ein Übersicht, so ein Bericht, der eine Übersicht uns schenkt. Denn den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. So, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tage erschienen und über das Reich Gottes redete. Hier sehen wir noch zwei Fragen beantwortet. 40 Tage war er nach seiner Auferstehung unter ihnen und dann steht, worüber hat er geredet? Was lesen wir hier? Worüber hat Jesus mit ihnen geredet? Über das Reich Gottes. Ist es das Wichtigste? Wenn Jesus seine letzte Chance mit Menschen von Angesicht zu reden genutzt hat und hat das Thema gewählt, das Reich Gottes. Liebe Geschwister, ich glaube, das ist das zentrale Thema für unser ganzes Leben, das Reich Gottes. Denn das Reich Gottes ist da, wo wir einmal sein werden. Wo sind wir jetzt? Das ist keine Fangfrage. Alle, die in Christus sind, sind die im Reich Gottes? Ja und Amen. Alle, die in Christus sind, die sind im Reich Gottes, jetzt schon. Deshalb müssten wir jetzt schon wissen, wo wir leben, wie wir da leben, wofür wir leben. Das Reich Gottes ist innen, inwendig, in euch. Stimmt das aus der Bibel? Deshalb, wir sollten das wissen. Wir sind Himmelsbürger. Wir leben jetzt, die wiedergeboren sind, die eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt haben. Nicht nur Jesus Christus begegnet ist. Viele, die Jesus Christus begegnet ist, haben von Jesus nichts mitgenommen. Aber die diese Begegnung mitgemacht haben, die wurden verändert. Man kann Jesus begegnen und wie der reiche Jüngling weggehen. Man kann so wie Kain mit Gott reden und dann weggehen. Aber wenn man Jesus begegnet hat und ihn in sein Herz aufgenommen hat, dann gibt es eine Veränderung. Dann kommt man in das Reich hinein und dann ist man ein Himmelsbürger. Und dann will man auch leben wie ein Himmelsbürger. Und jetzt wollen wir uns weitere Abschnitte. Ich werde weiterhin im Johannesevangelium ab Vers oder Kapitel 20, Vers 26. Und da wollen wir diese Begegnungen einige betrachten. Johannes 20, 26. Und nach 8 Tagen, das wäre so wie heute, ja? Nach der Auferstehung, 8 Tage. Waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in die Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Wir haben das gerade in der Kinderstunde sehr gut gehört, diese ganze Begegnung. Und dann, ich wiederhole jetzt eigentlich das, was in der Kindergeschichte war, dann kommt die Frage, Thomas, das erste Mal hat er gesagt, bis ich das nicht darf, richtig fassen, tasten, kann ich nicht glauben. Jetzt sagt Jesus, du darfst es. Und er sagt dann, mein Herr und mein Gott. Und da kommt diese Aussage von Jesus, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und dann kommen ab Verse 30 und 31, Die will ich jetzt aber lesen. Noch viele andere Zeichen tat Jesus mit seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und jetzt horcht aufmerksam zu. Damit ihr durch den Glauben Leben habt. Er sagt, diese Taten sind geschehen, damit wir erkennen, es ist der Sohn Gottes, der Lebendige. Und jetzt sagt er, damit ihr durch den Glauben Leben habt, in seinem Namen, in keinem anderen. Und gleich, wenn wir dann weiterlesen, Kapitel 21, Vers 1, es geht gleich weiter, der Kapitel, dann steht wieder, danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Und dann wird geschildert, wie er sich offenbarte. Und da werden sieben Aposteln genannt. Da ist Petrus, da ist Thomas, der das erste Mal nicht dabei war. Und da ist Nathanael. Und dann sind die zwei Söhne Zebedäus. Wir wissen, wer das ist, ja? Johannes und Jakobus. Und dann steht zwei, die nicht mit Namen benannt werden, zwei andere von seinen Jüngern. Die waren auch dabei. Jetzt sind diese sieben zusammen. Der Herr ist nicht dabei. Sie haben eine ungewohnte Situation. Sie waren gewohnt, wenn Jesus abends zum Beten auf den Berg ging, mit seinem Vater gesprochen, gebetet hat und sie dann vielleicht jeder in seinem Haus oder wo auch immer übernachtet haben. Morgens haben sie Jesus begegnet. Jetzt ist Jesus nicht da. Und jetzt muss einer ansagen, wie es weitergeht. Petrus war ja schon immer der, der das Ansagen hatte. Ja? Der war der Sprecher unter den Jüngern. Er sagt, ich gehe fischen. Entschieden. Wenn Petrus sagt, ist wohl richtig. Sie sagen, dann gehen wir mit dir. Und dann lesen wir in Vers 4. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Es wird zweimal betont, dass sie ihn nicht erkennen. Hier steht, sie wusste nichts. Zweite Mal scheint das eindeutig immer noch, dass sie ihn nicht erkennen. Und Jesus spricht jetzt zu ihnen, Vers 5. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Die Antwort ist nein. Und er spricht zu ihnen und sagt, gibt ihnen einen Rat. Werft das Netz auf der rechte Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Wir müssen uns vorstellen, lass uns jetzt mal dieses Bild ein bisschen so betrachten. Ein Unbekannter für sie, sie erkennen ihn nicht. Also ein Unbekannter. Hier sind Profis am Werk, Fischer. Sie haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Jetzt kommt ein Unbekannter und vom Ufer sagt er, was sie zu tun haben. Und sie tun es sofort. Wisst ihr, wenn sie wussten, dass das der Herr ist, dann würden wir es verstehen. Ja? Aber sie erkannten ihn nicht. Doch wussten sie, die Jünger nicht, dass es Jesus war. Sie werfen einfach rein. Ich habe mich so beim Lesen vorgestellt, Petrus war ja nicht so der Weichling. Ja, sagt mir einer, mache ich das? Manchmal hat er Jesus widersprochen, musste Jesus ihm zurechtweisen. Ja, er war schon ein harter Kern, er war ein Stein. Fels. Petrus ist Fels. Und hier, sie werfen, tun das. Vielleicht haben sie gedacht, wir haben schon von der rechten Seite nicht einmal ausgeworfen, aber machen wir. Sie tun es. Und das, was dann passiert, hat große Auswirkungen, ob emotional, ob von der Entscheidung für das Weitere. Das hat eine Auswirkung. Denn sie haben die ganze Nacht gefischt, sie haben nichts gefangen und dann fangen sie viel. Da steht dann geschrieben, das ist für uns heute nicht relevant, was die Zahl 153 bedeutet. Einfach, es ist wichtig, das Netz ist so voll, dass sie es Angst haben, dass es zerreißt. Und es waren alles große Fische. Also wenn lange die ganze Nacht nichts war, dann ist das ein Effekt, der gut ankommt bei ihnen, ja? Und nur einer erkennt sofort die Bedeutung. Und auf diesen einen wollten wir heute ein bisschen beachten. Warum erkennt er, wer das ist, der diesen Vorschlag oder Ratschlag besser gesagt gegeben hat? Werft das Netz auf die rechte Seite aus. Wir lesen dann Vers 7. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus: Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Oberwand um, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Der Jünger, der Jesus lieb hatte, wer ist der? Ist es der, der das schreibt jetzt, diesen Brief? Das ist der Schreiber, ja? Sonst hätte er wahrscheinlich auch den Namen reinstellen. Da er es aber selbst der war, der dieses jetzt schildert, sagt er, der Jünger, den Jesus lieb hat. Liebe Geschwister, wissen wir, dass Jesus uns lieb hat? Weißt du, dass Jesus dich lieb hat? Oder weißt du es noch immer nicht? Wirklich? Zweifelst doch nicht? Ist das ein Problem? Irgendwas passiert, dann jammern wir, dann reden wir überall darüber. Wisst ihr, wir haben heute den Gebetskreis und die Gebets-App ist sehr gut. Aber wisst ihr, wenn das alleine unsere Lösung ist, dann sind wir arm dran. Dann vergessen wir uns an dem zu wenden, der eigentlich die Antworten gibt. Versteht ihr, wir sind mit diesen Kommunikationen heute in eine schwierige Lage, dass wir uns auf diese viele Gebete, ja, und wir klicken dann nur ab, ja, vielleicht beten wir kurz, aber die Gefahr ist da, unser Gebetskreis, der regelt es schon. Ich bin da auch drin. Ich sehe den Verlauf gut. Ich tadle jetzt gar nicht, liebe Geschwister. Ich will nur aufmerksam machen, dass wir uns nicht auf den Gebetskreis alleine verlassen. Der ist gut. Wir sollen beten. Wir sollen miteinander beten. Wir sollen unsere Anliegen teilen. Also nicht in dieser Hinsicht tadle ich das. Ich will es grundsätzlich nicht tadeln. Ich will nur aufmerksam machen. Bitte bei all diesem lasst uns dann die Richtung gleich nehmen. Das ist der Herr. Und dieser Jünger, der hat es sofort gespürt. Warum spürte er es früher als andere, alle anderen? Warum erkannte Petrus das nicht? Ich lese Johannes 14, 21. Ich glaube, da die Antwort gefunden zu haben. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Hier ist was. Wer seine Gebote hält und befolgt, den wird der Vater lieben, den werde ich lieben und dem werde ich mich offenbaren. War das vielleicht das Geheimnis für diesen Jünger? Dieser Jünger hatte viel Raum in seinem Herzen für diesen Herrn und deshalb durfte Jesus ihn viel lieben. Jesus kann nicht mehr lieben, als er geliebt hat. Er hat sein Leben für jeden von uns gegeben. Aber wenn wir für ihn keine Zeit haben, wenn wir keinen Platz in unserem Herzen haben, was auch immer wir tun, dann kann er uns nicht lieben. Ich meine, lieben tut er. Er kann uns nicht die Liebe übermitteln. Es gibt kein Gefäß, wo er reinfüllen kann. Johannes war wohl so ein Gefäß, wo Jesus viel reinlegen durfte. Deshalb merkt er auch sofort alles. Er merkt es sofort, das ist mein Herr, den ich liebe und der mich liebt. Warum sind wir oft verzweifelt? Die Verbindung ist nicht da. In der WhatsApp stimmt sie noch immer. Handy geht. Aber nach oben direkt geht sie noch. Und ich glaube, das ist es. Jesus kann heilen. Dieses Wort ist wohl dann richtig, wenn wir uns nicht öffnen. Wenn wir uns öffnen, dann kann er nicht heilen, dann heilt er. Dann heilt er eindeutig, dass er kann. Er ist Gott, er kann alles. Aber kann er mich heilen? Kann er mir helfen? Kann er dir helfen? Solange ich nicht offen bin, geht's nicht. Und wenn ich mich öffne, wenn ich ihn liebe, dann kann er alles in mir und mit mir tun. Die Begegnung mit dem Lebendigen, die verändert. Wir lesen weiter, 10. Vers. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Ja, Simon Petrus geht, zieht das Netz ans Land. Ja, dann lesen wir, dass da 153 Fische sind. Und dann spricht Jesus wieder zu allen, die da sind. Das sind ja 7 Jünger. Ja? Wir haben es noch im Gedächtnis. Das sind 7 Jünger nur in dem Moment zusammen. Kommt zum Frühstück. Und jetzt lesen wir noch einmal interessante Sache. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Warum sollten sie fragen? Warum steht das drin? Sie erkennen ihn nicht wirklich. Vom Inneren wissen sie, das ist der Herr, aber sie fragen sich oder wagen sich nicht zu fragen: Wer bist du? Warum? Was passt hier nicht? Sie waren noch 3,5 Jahre. Wenn ihr mit jemandem 3,5 Jahre unterwegs seid, wird ihr dem dann nach einer Woche nicht mehr kennen oder wie? Und er ist ja ihnen schon erschienen, schon 2-mal. Weil weiter wird geschrieben, das war das 3. Mal. Steht hier weiter unten in den Versen, steht, das war das 3. Mal. 2 Begegnungen haben sie gehabt und sie erkennen ihn immer noch nicht. Eins müssen wir wissen: Jesus war im auferstandenen Leib. Wir werden ja auch, wenn wir entrückt werden, werden wir auch andere Leibe haben. Und das kann schon sein, dass da Veränderungen sind. Denn wenn Mose nur eine Zeit lang vor Gottes Angesicht stand und man ihn danach nicht ansehen könnte, weil er verändert war, dann heißt schon, eine Begegnung mit Gott verändert, ja? Und hier war das wohl auch etwas in die Richtung. Und wir sehen, keiner der Jünger wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Irgendwas stimmt nicht. Und dennoch, sie wissen alle ganz fest, das ist der Herr. Denn das Netz voller großer Fische, das beweist es. Das ist der Herr. Jetzt kommt es weiter, Vers 13. Da kommt Jesus und nimmt das Brot, gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Da erkennen sie wieder, der Emmaus-Junge, wann haben sie ihn erkannt? Wo er gedankt hat, ja? Und dann haben sie gedankt. Jesus hatte so seine Art, dankbar seinem Vater zu sein, für das, was er in den Händen hielt. Und wenn er das einmal in seinen Händen hatte und dann zum Himmel empor schaute, dem Vater um den Segen bat, dann könnte es sein, dass diese Brote nie enden. Die Fische enden nie, bis sie aufgehört haben auszuteilen. Alle waren versorgt, aufgehört, ja, dann hat es aufgehört. Wie im Alten Testament mit dem Öl, ja? Bei der Witwe von Sarepta. Und deshalb, sie erkennen ihn an seinen Taten. Jesus kann geben. Jesus will geben. Jesus gibt. Die Frage ist nur: Nimmst du es an? Nimm ich es an, was er mir gibt? Oder lehne ich es ab? Wisst ihr, wir sind viele Christen heute, lehnen das, was Jesus in seiner Form, nach seinem Ratschluss, nach seinem Willen gibt, ob das in unserem Leben sind, Situationen, vielleicht Krankheiten, Trübsale, vielleicht ein Befehl, was für Dienst wir zu tun haben. Jesus gibt uns den. Nehmen wir dem an? Dann wird Segen sein. Lehnen wir den ab, ja, dann können wir weiter jammern, dass alles nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Deshalb, der begegnete Herr, oder Entschuldigung, der verstandene Herr begegnet sie und mit einmal ist alles anders. Es kommt noch weiter. Vers 15. Im 14. steht, das war das 3. Mal, dass Jesus einen Jüngern offenbart hatte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Hier steht es nochmal so eine Statistik. Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Diese Frage ist ganz interessant. Erstens mal, sie haben gefrühstückt. Sie haben eine Gemeinschaft miteinander gehabt. Es hat sich alles ein bisschen vielleicht beruhigt, sie sind sich ganz sicher, ja, das ist der Herr. Der Herr hat ihnen was gegeben, das, was sie in dieser Zeit wirklich nötig hatten. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet, sie hatten nichts gefangen. Erstmal hat er ihnen Fische gegeben, aber er hat auch einen Fisch vorbereitet, der schon gebraten war und Brot war dabei. Die anderen Evangelien sagen uns das. Und jetzt gibt er ihnen erst, was sie jetzt gerade dringend brauchen. Körperliche Stärkung. Und dann geht er über auf eine Frage. Und jetzt nimmt er sich einen Mann vor, seinen Apostel, der eigentlich der Anführer war. Wer hat sie alle zum Fischen eingeladen oder angestiftet, besser gesagt? Petrus, ich gehe fischen. Petrus war immer der, der angeleitet hat. Und jetzt fragt er den Petrus: Petrus, du bist ja hier der Anführer. Liebst du mich mehr als diese alle? So steht es geschrieben. Liebst du mich mehr als diese? Ja, Herr, du weißt. Petrus war hier nicht sehr keck, wie er manchmal war. Er sagt, ja, du weißt es. Er sagt hier schon von vornherein, das wird ja dreimal wiederholen, ich werde das nicht alles lesen. Aber er sagt, der Frage wird dreimal gestellt und jedes Mal sagt er, und am letzten Mal sagt er, ja, Herr, du weißt doch alles. Weiß der Herr wirklich alles? Auch über dich? Sind wir sicher, dass der Herr über mich, über dich alles weiß? Brauchen wir es noch verstecken? Vielleicht sollten wir es gar nicht tun, ja? Und er sagt ihm, weide meine Lämmer. Später wird er zweimal sagen, weide meine Schafe. Die drei Verleugnungen, die drei Fragen, die drei Aufträge. In diesem ist viel, wir werden uns nicht aufhalten. Ich möchte nur den einen Gedanken noch mehr mitnehmen. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wir können lieben, so wie Petrus. Wir können lieben, so wie Johannes. Glaubt ihr, ist da ein Unterschied zwischen den beiden? Der eine war konzentriert ganz auf Jesus und stand ganz offen. Der andere liebte Jesus. Dass Petrus Jesus geliebt hat, also ich zweifle da überhaupt nicht dran. Ich glaube, auf seine Art hat er ihn wirklich geliebt. Auch jedes Mal, wo er gesagt hat, ich gehe für dich auch im Gefängnis, auch in den Tod. Das war echt. Das war nicht gespielt. Aber warum ging das denn schief? Weil das aus eigener Kraft ging. Ja? Er liebte den Herrn, aber er stand auch noch auf seinen Beinen ganz fest. Ja? Er dachte, er kann auch noch genug. In diesem Gespräch wird er weiter sagen, früher hast du dich selbst gegürtet und bist gegangen, wo du hin wolltest, aber es wird eine Zeit kommen, man wird dich gürten und hinleiten, wo du nicht hin willst. Die Veränderung wird stattfinden. Die hat bei Petrus stattgefunden. Hier aber ist der Gedanke für uns wichtig. Der Unterschied zwischen die Liebe Petrus zu Jesus und die Liebe des Johannes zu Jesus. Die Liebe des Johannes, die war auf Jesus fixiert und für Jesus. Wir können auf Jesus fixiert sein, auf unseren Erlöser, damit wir was machen können. Und wir können auf Jesus fixiert sein, damit Jesus in uns was macht und danach durch uns wirken kann. Und ich glaube, das ist der Weg, den den Herren sehr gut gefällt, der Menschen zum Segen macht, dass wir Jesus so lieben, dass er allen Raum einnehmen kann, dass er in uns Veränderungen schaffen kann und damit er uns auch senden kann und dass wir hingehen, da wo er will. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus verändert. sie verändert unbedingt. Aber die Begegnung muss beidseitig sein. Ja? Nicht nur Jesus begegnet. Jesus ist die ganze Welt begegnet. Aber wenige sind mit ihrem Herzen Jesus begegnet. Und das ist die Botschaft, die ich heute uns allen hinterlassen möchte. Und die Frage stelle, bin ich einer, den Jesus liebt? Hat Jesus die Möglichkeit, mir Liebe in seinem großen Ausmaß, in seinem göttlichen Ausmaß zu schenken? Habe ich Platz dafür? Darf er das bei mir? Ist er Herr in meinem Leben? Soll er der Herr über alles sein? Wer leben will, muss den Auferstandenen lieben. Amen.